Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen jetzt erst einmal diese drei Verse uns miteinander lesen. Der Psalm 119, 67, 71 und 75. Und ich werde dann einfach einige Vorbemerkungen machen müssen, dass wir überhaupt dieses gesamte gewaltige Werk dieses 119. Psalmes, aus dem drei kleine Verse herausgesucht sind, ein wenig verstehen. Und dann werden wir uns hineinstürzen in das Abenteuer hier. Ja, Jesu wundersame Wege mit den Seinen. Ich habe es jetzt einfach mal, wer es mitlesen möchte. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Herr, ich weiß, dass deine Urteile, vom Hebräischen her Gerichte, Verordnungen, also es gibt mehrere Möglichkeiten, gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Lieber Herr, jetzt hilf uns, dass wir nicht über all diesen Dingen, die du uns jetzt sagen möchtest, in übergroße Traurigkeit fallen, sondern dass es uns zum Segen wird und wir einen reichen Gewinn auch über diesem Wort haben. Amen. Ja, ich habe gesagt, wir müssen uns erst einmal den Psalm 118, 19 ein wenig näher anschauen. Ich nehme nur die ersten zwei Päckchen. 176 lässt sich wunderbar durch 8 teilen und dann habe ich nämlich 22 Buchstaben gibt es im hebräischen Alphabet. Und wir haben hier eine sagenhaft lyrische Art und Weise, wie der Schreiber dieses Psalmes jedes Mal ein Achterpäckchen mit einem neuen, ich habe hier mal die ersten 8 aufgeschrieben, und das eingekreist, worum es jetzt geht. Der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet, das Aleph. Und alle 8 ersten Buchstaben jeweils einer Zeile fängt mit Aleph an. Wir sehen das auch hier. Ich nehme das zweite Achterpäckchen. Auch hier sehen wir, der zweite Buchstabe im Aleph-Bet, so heißt das Hebräische, ist das Bet. Ich habe mich ja noch ein Dagesch drin. Also 1, 2 und 8 Mal mit Bet. Und so geht das den ganzen Psalm hindurch. Jedes Mal in einem neuen Achterpäckchen ein anderer, der nächste Buchstabe im hebräischen Alphabet bis zum Ende. Und dann kommen wir auf 176. Wir haben noch andere Psalme, die nach ähnlicher Weise ihre Aufteilung gemacht haben. Der Psalm 9, Psalm 111, 112, Psalm 25 geht genau nach dem gleichen Schema, allerdings jetzt nicht immer ein Achterpäckchen, sondern jede Zeile ein neuer Buchstabe hier aus dem hebräischen Alphabet. Und wir sehen schon die Anordnung dieser, das wäre meine erste Vorbemerkung, die Anordnung hier dieser gesamten Verse in solch einer metrischen Angelegenheit. Was muss dem Schreiber dieses Psalmes 119 für eine Lust im Herzen gewesen sein, was das Wort Gottes angeht? Also das können wir einfach hier mal ein klein wenig uns als erste Vorbemerkung merken. Wenn wir jetzt, ich schalte nochmal zurück, das klappt nicht so ganz. Die wundersamen Wege, wir haben unseren Beipackzettel hier, da haben wir alles drauf, da können wir nochmal nachschauen. Und zwar, wenn wir jetzt diese drei Verse einmal anschauen. Ehe ich gedemütigt wird, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Wir haben heute den zweiten Sonntag im Trinitatiskreis. Welcher der drei göttlichen Personen könnte denn hier abgebildet sein? Wer zeigt uns unseren verirrten Zustand auf? Niemand anders als der Heilige Geist. Ich lese den nächsten Vers. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Wer spricht denn vom Lernen? Unser Herr Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig. Und hier haben wir im zweiten Vers Christus abgebildet. Und jetzt kommt es, Herr, ich habe es extra groß geschrieben. Hier haben wir das Tetragramm. J-He-Waf-He. Das ist das hebräische Wort für Jahwe. Und schon haben wir genau gewusst, ich weiß, dass deine Urteile, deine Gerichte gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Das fasst alles zusammen. Und hier haben wir den Vater, der das Ganze letztendlich initiiert. Also wir sehen Christus und die Trinität schon in diesen drei Versen, die wir hier vor uns haben. Und jetzt stürzen wir uns rein. Der erste Punkt wäre, merke, der Irrweg ist der Herzweg. Immer wieder taucht ja diese Frage auf, wenn es darum geht, um das Gedemütigtwerden, warum reden wir so wenig davon? Pastor Tegtmeier aus Bethel hat seinerzeit einmal die Antwort gegeben und sagt, weil das ein Geheimnis ist zwischen Gott und der einzelnen Seele. Das gehört nicht in die Bildzeitung rein. Das ist etwas, was Gott mit uns selber ausmacht. Demütigung. Ja, was hat denn das heute Morgen mit mir zu tun? Wir wollen doch lieber, dass Gott uns segnet, Gutes tut, reich beschenkt. Ich denke ans Wohlstandsevangelium nicht. Oh, komm zu Jesus und deine Bankkonten werden übersprudeln. Die Pickel gehen weg und alles Mögliche wird gut. Doch Gottes Segenswege sind oft die Wege, die unten durchgehen, wo wir den unteren Weg gehen. Ja, und dann sehen wir es wieder, Olympia ist ja nicht mehr weit in Paris. Nun, da gibt es so eine dreiteilige Treppe, der oberste Platz. Und das ist der Platz, den wir wollen. Wer will denn schon den zweiten Platz, nicht? Otto Rehhagel sagt zu Sosa, es gibt keinen Ersatz für den Sieg. Und der zweite Platz ist schon der erste Verlustplatz. So sehen wir es. Aber die Rangordnung Gottes dreht sich um. Da geht es immer ein kleines Treppchen weiter nach unten. Und der Geist Gottes, der Jesus ans Kreuz geführt hat, wird uns doch nicht die Höhenwege führen. Er wird uns genau auch dort nach Golgatha führen, wo wir auch sterben müssen. Ja, das Demütigen, das Zerbrechen, das ist uns nicht auf den Leib geschnitten. Da machen wir einen dicken Bogen drumherum. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte nicht. Demütigung ist immer etwas, oh nee, lass mich gange. Da wollen wir einfach, das fällt uns schwer. Und vor allen Dingen auch darüber zu reden, das Thema ist uns ein Stück weit fremd. Und wenn heute diese Botschaft weitergegeben wird, ja, das Evangelium dann heißt oft, ja, Jesus kann dich verwandeln, Jesus löst dich, Jesus macht dich neu. Aber dass Jesus auch demütigen und zerbrechen kann, das wird oft außen vor gelassen. Wenn es jetzt hieße, ja, an Jesus kann ich Demut lernen, oh, dann würden wir sagen, naja, das passt schon irgendwie rein. Oder an Jesus kann man sehen, wie Verzweiflung und Zerbruch ausschaut. Da könnten wir auch noch zustimmen. Aber wenn es jetzt heißt, Jesus kann demütigen. Dreimal kommt es ja in diesen drei Versen vor. Dann ist das etwas, wo wir ganz besonders hinhören müssen. Jetzt, was heißt denn demütigen? Das hebräische Wort ana bedeutet antworten, arm, elend, schwach machen oder sein, bedrücken. Seltsam. Antworten kann auch zur Demütigung führen. Wenn ich gefragt werde und ich weiß nicht recht, was ich antworten soll, dann stehen wir dumm da. Und weißt du, das Gericht Gottes wird einmal nichts anderes sein als eine furchtbare Demütigung, weil wir überhaupt keine Antwort haben auf die Frage unserer Schuld. Wir sehen es bei Hiob, der zusammenfällt und in Sack und Asche Buße tut. Demütigen heißt, es bewirkt, dass jemand sich für unwissend, schwach, arm, elend und hilfsbedürftig halten muss. Und was sagt der Engel, der Hagar? Der sagt, ja, sauber, Abmarsch, komm, frei weg. Nein, er sagt, du Hagar, geh zurück, dort in deine Situation, wo du ausgebüxt bist. Dort geh zurück und demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Ja, das ist es. Jesus kann demütigen, und zwar nämlich seine Leute. Oh, wir wünschen es uns ja immer so, Herr, demütige den, der braucht es noch. Demütige den, der ist schon nicht zum Glauben gekommen. Aber dass Jesus uns meint, dich und mich, du bist gemeint. Deswegen ist das heute eine ganz wichtige Sache, die wir uns anschauen wollen. Er demütigt seine Leute. Wir denken ja an Petrus und Paulus, nicht? Wie demütigt er sie in den Staub hin unter den Petrus? Ja, Herr, ich dich verleugne? Nein, kommt ja nicht in die Tüte, ja? Und ein Paulus sagt, Herr, nimm mir das weg, nimm mir es weg, ich kann nicht richtig arbeiten. Lass dir doch in der Gnade genügen. Das ist Demütigung. Und vielleicht sind heute auch welche unter uns, die suchen gerade das Gegenteil und sagen vielleicht, Mensch, wenn du wüsstest, wie angefochten ich bin, wenn du wüsstest, wie wund meine Seele ist, ich brauche Trost, Ermutigung, Freude, ich brauche ein aufrichtendes Wort. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagenen Geistes sind, das brauche ich, aber das Wort reibt uns, das ist unbequem. So gegen das, was wir eigentlich wollen, ist ein ärgerliches Wort, was wir heute hören. Kennst du Demütigung? Das ist grausam. Wenn die Frau vielleicht sagt oder der Mann vom Ehepartner, ich halte es nicht mehr aus in meiner Ehe, die Demütigungen sind so schlimm. Und dann ist vielleicht einer in der Arbeit und sagt, du, ich halte es nicht mehr aus. Das war so schlimm, wie man mich dort behandelt hat. Woran liegt es, dass wir bei so einem Thema so ablehnend sind? So ablehnend reagieren. Der Psalmist sagt, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Schaut, das ist eigentlich die große Not. Und der Schlüssel, der uns jetzt auch gegeben ist, um dieses dreifache Irren hier zu ein wenig zu verstehen. Ja, die Aufklärer, Jean-Jacques Rousseau, in seinem großen Erziehungsroman Emile schreibt, der Mensch ist von Natur aus gut. Und das ist das anthropologische Bild vom Menschen heute in Geistes- und Naturwissenschaft. Der Mensch ist gut und man braucht nur ein bisschen die Umstände verändern. Nun, dann wird der gute Kern doch rauskommen aus dem Kerl. Aber das hat sich nicht bestätigt. Der römische Komödiendichter Plautus schreibt 254 vor Christus, Homo homini lupus. Der Lateiner weiß genau, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Nicht ein Lamm. Nicht ein Lamm, nein, ein Wolf, der zerfleischt den Nächsten. Und Einstein, dieser große Mann, fürchtet nicht die Atombombe, sondern er sagt einmal, die Explosivkraft des menschlichen Herzens für das Böse, das fürchte ich. Ja, sind wir denn so, wie unsere Nerven sind und wie unser Gemüt und unsere Bildung ist? Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Ihr seid so wie euer Herz, wovon das Herz voll ist. Da geht der Mund über, da plaudert er aus. Das Herz ist Ursache eurer Lieblosigkeit, Kraftlosigkeit, Rastlosigkeit, Charakterlosigkeit. Wir sind auf dem Irrweg. Hebräer 3 heißt es, sie irren in ihrem Herzen immer da. Aber sie verstanden meine Wege nicht. Das Dichten und Trachten unseres Herzens ist böse, von Jugend auf. Sicher kann man vielleicht auch eine Weile den Mund halten und dann, ach, aber wenn dann einer so ein bisschen piekst, auf einmal sprudelt es raus und man könnte dem anderen an die Gurgel, nicht nur verbal. Christian Skrivers beschreibt diesen Sündenfall, das ist einer der Erwecker 1650 in Magdeburg. Er schreibt, wunderbar zu lesen, kann ich nur empfehlen, eine vergiftete Quelle, einen verfluchten Acker voller Unkraut, ein Nest voller böser Lüste und schändlicher Begierden, eine Mördergrube, ein Hurenhaus, ein Diebeswinkel, Götzentempel, Lügenkram, Werkstatt aller Bosheit. Das sind Ausdrücke. Mein lieber Scholli. Ja, ein Birnbaum, der bringt Birnen, keine Äpfel. Und ein Kirschbaum, der bringt Kirschen und keine Trauben. Und so ist es auch mit unserem Herzen. Was im Herzen ist, kommt heraus. Ich habe mal so ein kleines Bild hier von einem Johannes Gosner aus Das Herz des Menschen. Und da hat er so ein bisschen beschrieben, wie der natürliche Mensch, es ist wahrscheinlich ein bisschen klein, ich versuche es ein bisschen zu lesen, was dort in dem natürlichen Menschen so für Tiere drin sind. Da ist der Pfau, die Hoffart, der Ziegenbock, die Unkeuschheit, die Sau, die Völlerei, die Schildkröte, die Trägheit. Dann haben wir den Zorn, das ist die Wildkatze, der Neid, die Schlange, der Geiz, der Frosch. Naja, wir sehen uns mittendrin derjenige, der uns aus dem Zweisamkeitsgefühl Gottes letztendlich herausgebuchst hat, der Teufel. So sieht uns letztendlich bildlich dargestellt Gosner. Ich habe es jetzt mal so ganz kurz. Der Irrweg ist der Herzweg. Wir brauchen etwas Neues. Das Alte taugt nicht. Hesekiel sagt in seiner körnigen Sprache, sagt er, von Stein, hart wie Stein, kalt wie Stein, starr wie Stein, schwer wie Stein, tot wie Stein. So sieht er unser Herz. Und dieser kalte, glatte Weltmann, immer höflich, immer lächelnd, immer wohlgezogen, doch abgestorben für alles Höhere, im Innersten nichts mehr fühlend als das eigene Ich, nichts fühlen gegen Gott, nichts fühlen gegen den Nächsten, alles glatt poliert und schön übertüncht. Und da ist das lustige Weltkind, tummelt sich fröhlich in der Eitelkeit der Welt, glänzende Augen, lachenden Mund, blühende Wangen, tanzlustige Füße, nur eines ist kalt, das Herz, die unsterbliche Seele. Der träge Weltmensch, alle seine Gedanken sind auf das Irdische gerichtet, auf den Küchentisch, auf den Werktisch, auf den Gartentisch, den Schreibtisch, den Sportstammtisch. Ach, das ist die ganze Welt, vom Trachten nach dem Reich Gottes, Jahr aus, Jahr ein, nichts zu sehen. Und dann ist der Gefühlsmensch, der Flatterhafte, bei dem kein Eindruck haftet, kein guter Vorsatz dauert, bei dem jeder gute Same, wie es im Gleichnis heißt, irgendwo zermatscht und zertreten wird, weil der Weg steinig und hart ist. Es ist kein tiefer Boden, es ist ein steiniges Herz. Und der hochmütige Pharisäer, getrost in seiner Selbstgerechtigkeit, er meint, ach, mir mangelt doch gar nichts, ich bin doch der Gute, lieblos in seinem Hochmut, alle verachtend steht er da. Und der natürliche Mensch, den wir ja alle in uns tragen, der alte Adam, mit dem wir zu kämpfen haben, der Tod ist in Sünden, der ist das irrende und steinerne Herz. Aber der Herzweg ist für das Reich Gottes der Irrweg. Wir brauchen Gottes Wort, dass wir auf dem Irrweg zum Heilsweg kommen. Dazu muss uns der Geist Gottes helfen. Zweiter Punkt. Der Demutsweg ist der Kreuzweg. Und wir sehen jetzt, arbeitet Gott mit ganzer Macht an unserem Herzen. Es ist gut, heißt es dort, dass ich deine Satzungen lernte. Die Demütigen Gottes in unserem Leben sind ja ganz anders als von Menschen. Von Menschen kommt natürlich auch manches. Aber die Seelsorge Gottes, die trifft uns immer genau dort richtig, wo wir sie brauchen. Jesus bringt uns ans Kreuz und dort ist der Ort auch für unser Herz. Und unsere Sünde, dort redet er mit uns über unser Schicksal und unsere Not. Und wenn wir jetzt zusammen einfach mal nach Golgatha gehen, nicht der Mann in der Mitte, schau dir den genau an und dort oben ist eine kleine Tafel, da steht drauf, was mit ihm war. Und wenn du noch genauer hinschaust, dann siehst du, was dort noch steht. Deine Sünde steht dort, klein geschrieben, aber sie steht drauf. Alles, was du gemacht hast. Und das muss raus. Das muss aufgedeckt werden. Weißt du, in 5. Mose 8 heißt es, nicht, da war dann die große Frage, ja Herr, wieso tust du nun so lange in der Wüste? 40 Jahre ist doch ungeheuerlich, 40 Jahre in der Wüste rumlatschen. Und da sagt dann Mose 8, Vers 2, gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, warum? Damit kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Schau, wenn alles gut läuft, zu Hause, in der Arbeit, Nachbarn und so weiter, ist alles prima, oh, da wird doch da überhaupt, ne, da sind wir die Guten, oh, wir sind die Hilfsbereiten, wir sind die Netten. Aber ist da der Spannungsbogen gespannt? Der Nachbar grüßt einen nicht mehr. In der Arbeit kriegt man ganz liederliche Sachen vorgesetzt. Oder in der Verwandtschaft, auf einmal rufen die nicht mehr an. Der Geburtstag ist ausgestrichen. Da wird doch etwas in unserem Herzen deutlich, was da drin ist. Bei mir ist eine Mördergrube drin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Deswegen brauchen wir Demütigung und es sind immer Segensgaben. Gott will uns damit nicht zerstören, sondern er möchte uns auf einen anderen Weg leiten. Das ist das. Ja, warum nehmen wir im Glauben oft dann erst etwas an, wenn wir gedemütigt werden? Oft höre ich ja den Satz, ja, die Predigt hat mich angesprochen, war alles prima, ne? Ja, ich war tief beeindruckt, oh, hat er toll gesprochen und so weiter. Ne? Das mag ja sein, aber erst dann, wenn wir gedemütigt werden, dann setzen wir uns in Bewegung. Und dann wissen wir auch genau, was hinter dem Begriff Sünde steht. Wenn wir Gott nahen wollen, dann sollen wir uns bewusst werden, dass wir ihm eigentlich so nicht nahen können. Es geht nicht. Psalm 18, 36, wenn du mich demütigst, dann machst du mich groß. Also wir sehen, das ist nicht eine Negativabfuhr, die hier beschrieben wird, sondern die ist etwas ganz Positives in der Bibel. Und unser Hochmut ist derjenige, der sagt, ah, das passt mir gar nicht. Weg damit. So sind wir. Und wenn wir jetzt doch einmal hineinsehen könnten in unser Gedankengebilde, nicht? Wenn es hier oben bei uns so ein kleines Fensterchen offen hätte, ach, was gäbe es für ein eilig Laufen, um Mathescheiben einzukaufen. Ja, ja nicht, das ist doch so. Nicht? Da darf doch bloß keiner reingucken, was da oben los ist. Und das ist es doch bei uns. Mann, wir sind doch fast wie so eine Falschmünzer-Werkstatt, nicht? Immer. Und sind immer die Guten. Und eigentlich sehen wir gar nicht, Mann, was ist denn da los in unserem Herzen? Wir tun ja oft so viel für unser Ich, nicht, dass es gestärkt wird. Aber Gott sorgt mit seiner Erneuerungskur auf eine ganz andere Art und Weise dafür, dass dieser Krankheitskeim und Krankheitsherd hier ein wenig anders bearbeitet wird, als wir es dann uns vorstellen. Einige kleine Beispiele aus der Schrift, nicht? Nebukadnezar, oh, was war der für ein König, nicht? Oh, und eine Riesensäule aufgerichtet und alles Mögliche, nicht? Und dann die Leute da rumtanzen und hinfallen. 7 Jahre hat er Gras gefressen. Gott kann demütigen. Oh, das war jetzt aber einer, der gar nicht so fromm war, ja? Und dann war der Herodes in der Apostelgeschichte. Wow, das ist die Stimme Gottes. Wow, die standen alle da und haben ihn vergötzt. Und dann heißt, die Würmer fraßen ihn weg. Tja, und jetzt denkst du, ja, den geschieht's recht, nicht? Aber jetzt denken wir doch dran, David, Volkszählung. Und Gott schmiert sie ihm aufs Brot und sagt, du, als Strafe. Und er sagt, ja, lieber, ich will mich nur in deine Hand geben. Hiskia mit seiner Schatzkammer und die Devisenreserven gezeigt. Er hat 14 Jahre Zusatz gekriegt. Und Gott sagt ihm, was haben die gesehen? Das sind doch nur Merkmale unseres stolzen Herzens. Und gegen diese Lästerung tut Gott nicht viel. Ja, wenn die Unfrommen, die Gottlosen lästern, die Läster laufen. Aber diejenigen, die sagen, ja, ich gehöre dem da am Kreuz, da, hier, das ist eigentlich meine Heimat. Und wenn wir dann anfangen, dumme Dinge zu machen, stolz und hochmütig zu sein, dann greift Gott kräftig an uns hin. Und deswegen brauchen wir diese Erziehungswege, diese züchtigenden Erziehungsmethoden, die immer richtig sind. Es gibt ja drei verschiedene Demütigungen. Einmal die Demütigung des Wissens, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Recht geht vor meinem Gott. Da weiß er nicht, Herr, wo geht es denn lang? Demütigung des Wissens. Dann habe ich die Demütigung der Kraft gefunden. Man kann ja vieles mit eigener Kraft noch hinkriegen. Und dann hört es im Psalm 102, du demütigst meine Kraft auf dem Wege. Und dann gibt es die Demütigung des Seins. Wer da meint, er sei etwas, betrüge sich nicht selber, sagt der Apostel. Also wir sehen, da kommen verschiedene Ebenen jetzt zum Tragen, will da gar nicht weiter ausführen. Aber das eine ist wichtig, Gold braucht, dass es geläutert wird. Was? Streicheleinheiten? Nein, Hitze, 800 bis 1000 Grad. Und dann auf einmal, wenn dann der Schmelzer das Gold da drinnen hat und sieht, dann kommt auf einmal dort oben die Schlacke hoch, das Unreine. Und dann schöpft er so lange immer wieder ganz sanft ab, um diese Verunreinigungen wegzuholen. Genauso macht Gott das mit uns. Und am Ende ist dieses Gold so rein, dass sich der Schmelzer wie in einem Spiegel dort wieder sehen kann. Der Glaube verbrennt nicht in dem Schmelzprozess, in den Gott uns hineinführt. Er verbrennt nur die Schlacken und nur das, was nicht hingehört. Bis dann letztendlich das Bild des Schmelzers dort auf der Oberfläche wie in einem Spiegel sichtbar wird. Unser Gott bewirkt Glaube, der nicht verbrennt im Schmelzprozess, der erstarkt und gereinigt wird. Dass ich die Dynamik des Diesseits, sagt Professor, einer, den ich mal gehört hatte in der Schule, die Dynamik des Diesseits muss verbrennen. Bei Jakob sehen wir es, bei Mose sehen wir es. Und Pastor Engels sagt aus Nümbrecht, Herr, ich danke dir für alles, was mich heruntersetzt. Da müssen wir hinkommen. Ein dritter Punkt. Merke, der Wortweg ist der Heilsweg. Und jetzt heißt es da, deine Urteile, deine Gerichte, deine Verordnungen sind gerecht. In Treue hast du mich gedemütigt. Hier fasst der Psalmist alles zusammen, was in den ersten zwei Versen, die mit der Demütigung zusammenhängen, aussagt. Seit Jahrhunderten gibt es diesen Kampf um das Wort Gottes. Die Bibel ist umkämpft. Ja, man will es als Menschenwort, Irrtümer, alles Mögliche, schon ein bisschen Quatsch, was da drin steht, nicht? Voltaire sagte um 1750, der große Spötter, auf die Bibel, in 100 Jahren wird es keine Bibel mehr geben. Die letzten Ausgaben wird man in einem Tröderladen herumliegen sehen. Nun, hat er recht gehabt oder nicht? Hat sich leider ein bisschen verirrt. Ja. Und das Sensationelle ist ja, in seinem Haus zog dann später die Genfer Bibelgesellschaft ein. Also, so ist das einfach. Ja, die Bibel ist doch kein Märchenbuch. Hier stehen doch keine Ammenmärchen. Christus ist uns zum Leben gemacht. Meinen Schülern habe ich immer gesagt, dass die Bibel eigentlich so eine Reparaturanleitung ist, ja, die Gott uns gegeben hat. Sie sagt uns, wie der Mensch, der von Gott davongelaufen ist, im Sündenfall ja wieder mit Gott ins Reine kommen kann. Ja, er informiert mich. Wir hatten gesagt, der Wortweg ist der Heilsweg. Er informiert mich von dem, dass ich geschaffen bin. Mensch, du bist in diesem Todeskampf durch den Sündenfall mit hineingenommen. Und wenn du wieder in Beziehung zu Gott kommen möchtest, dann musst du Jesus in dein Herz aufnehmen. Es geht gar nicht anders. Wir können nicht Gott vorschreiben, wie er zu finden ist. Er legt fest, so lass ich mich finden. Und das hat er gesagt, wer mich aufnimmt, der hat mich gefunden. Das muss ich persönlich im Glauben fassen. Hast du das schon? Ohne dieses Nachhausekommen bist du ewig verloren. Da kannst du machen, was du willst. Da kann dein Bankkonto noch so groß und noch so klein sein. Da kannst du noch so viele Übungen zu Hause machen, wie du willst. Du wirst nicht ans Ziel kommen. Erst in dem Moment, wo du als geschundener Sünder dich erkennst und dort diese Information über das Kreuz, über Jesus, das Heil, angenommen hast, dann wirst du dort zum Frieden kommen. Da mag es noch so den Urknall und Zufall, nicht Mutation und Selektion sind angesagt. Nein, hinter der ganzen Weltgeschichte steht dieser eine Jesus Christus als der Schöpfergott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das tröstet. Die Welt hat ihr Ende, die Welt hat ihr Ziel. Wenn ich die Nachricht höre, frage ich mich, ja, wo soll das alles noch hingehen? Man haut sich ja immer mehr den Schädel ein. Keine Nachricht ohne Blutvergießen. Das ist ja nichts Neues. Daniel und Jesaja und die ganzen Propheten sprechen davon, dass Gott einmal diese Welt abräumen wird, aber nicht in den Papierkorb, sondern er macht alles neu. Jesus ist nicht der Kaputtmacher, sagt Blumhardt, sondern der Neumacher. Das ist doch herrlich. Nicht nur im Großen, sondern auch im ganz kleinen Leben, dort, wo jemand sich korrigieren lässt. Ein zweites, nicht, er informiert mich und jetzt korrigiert er mich. Martin Luther sagt, die Heilige Schrift ist das Gefährt des Heiligen Geistes. Dort bekommen wir Orientierung. Erstens einmal, wie schaut es mit uns aus? Und Gott lässt uns doch da nicht alleine. Das zweite, wo uns zeigt, ist, da ist der Ausweg. Dort zum Kreuz kannst du gehen. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist und enttäuscht uns, im wahrsten Sinne des Wortes, enttäuscht. Ja, wir müssen es auseinandernehmen, das ist ja manchmal was Positives. Er zerstört alle Illusionen, wie wir meinen, ja, ich bin doch ein guter Kerl, nicht? Also Gott, da werde ich schon stramm stehen, da oben, nicht? Und dem werde ich was erzählen, was ich alles gemacht habe und so weiter, nicht? Da werden wir gar nichts tun. Da werden wir nicht mehr den Mund aufkriegen. Wir werden nicht einmal den Blick erheben, wenn wir im Gericht Gottes sind und wir aufgerufen werden. Das ist es. Das ist die große Enttäuschung. Warum? Das Dichten und Trachten unserer Herzen ist doch abgrundtief versaut und böse. Was sagt der Heidelberger Katechismus? Mensch, du bist geneigt, Gott und den Nächsten zu hassen. Das ist doch unsere Situation. Das ist es. Mensch, du bist verloren. Du brauchst diesen Retter Jesus. Du bist verloren für Zeit und Ewigkeit. Und hier gibt es einen, der kann dich neu machen. Ganz neu. Nicht nur so ein bisschen Kosmetik außenrum, nicht so ein bisschen Haare gehen und so. Nein, ein ganz neues Herz kannst du kriegen. Ein ganz neues Sein. Das ist das Ungeheuerliche. Wir sind doch, die Bibel sagt das deutlich, nicht? Wenn man sagt, ja, vielleicht, ach du, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ja, ich habe doch neulich auch jemand über die Straße geholfen, der wollte gar nicht rüber, also ist eine gute Tat. Also nicht, so ist es doch mit mir. Wir sind doch keine Philanthropen. Wir sind Misanthropen. Das ist das. Und da werden wir gründlich korrigiert. Ein dritter Punkt. Er informiert, er korrigiert. Jetzt kommt die Renovierung. Wir werden neu gemacht, ganz neu. Ist jemand in Christus? Was ist er dann? Eine alte, schlappe Kreatur. Kriecht nur noch auf dem Boden rum. Nein. Da wird alles neu. Alles. Das Denken. Manchmal braucht es eine Weile. Das Fühlen. Braucht auch eine Weile. Manchmal kommt unser Herz nicht richtig hinterher. Aber weißt du, es wäre ja furchtbar, wenn wir jeder, der sich hier bekehrt, schwupp weg, ne? Dann hätten wir überhaupt niemanden, der uns weiter den Weg zeigen könnte. Und dann erst, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wenn Jesus unser Herz besetzt hat, wenn wir nicht mehr rebellieren gegen diesen Gott, dann nimmt er uns sanft zur Seite und korrigiert uns dort und gibt uns dort neuen Grund und neue Ausrichtung. Nicht? Und das ist ja so wie bei einer Modelleisenbahn. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Bei unseren vier Kindern haben wir immer eine Lego-Eisenbahn gehabt. Nicht? Und flupp, zu schnell in die Kurve, dann flog es halt raus. Und so ist es doch bei uns auch. Umgefallene Lokomotiven, die gehören wieder ins Gleis rein. Und genau so nimmt Gott uns, im Bild gesprochen, und setzt uns wieder auf das Gleis, dass wir wieder auf die richtige Ausrichtung dahin kommen. Und das Erziehungsziel Gottes mit seinem Wort ist ja, dass wir Menschen Gottes werden. Das geht nicht schnell und da können wir auch Übungen machen, solange wir wollen. Das wird nichts. Wenn nicht uns Jesus von innen heraus ganz neu umgestaltet und renoviert. Wer schon mal ein Haus renoviert hat oder sowas, nicht, der weiß, wie das geht. Nicht, da muss man manchen Schlag hin tun und da muss auch viel Dreck weggewischt werden und aufgeräumt werden. Das ist die Renovierungsarbeit. Und dann nach dem Informieren, Korrigieren, Renovieren kommt noch die Mobilisierung dazu. Jetzt haben wir es geschafft dann langsam. Nicht der Wortweg ist der Heilsweg, hieß es dann bei uns. Ich habe es ja hier noch stehen. Ter Stegen sagt, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Mit diesem Wort gilt es zu leben. Das ist wie so ein Kursbuch mit der Bibel, ja, wo ich morgens aufschlage und sage, lieber Heiland, sag mir doch heute, was ich tun soll. Was willst du von mir? Wo sind die Kanten und Ecken meines Lebens? Und manches Brauch muss lange weggelitten werden. Ach, das ist einfach so. Aber mit diesem Wort möchten wir leben. Mit diesem Wort können wir sterben. Martin Luther sagt es auf dem Sterbebett. Du, leg nicht Hand an diese göttliche Aeneis, sondern verehre gebeugt ihre Fußstapfen. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir haben Gottes Wort. Mit dem können wir leben und mit dem sterben wir. Und mit diesem Wort werden wir auferstehen. Du und ich, ach du weißt, ich freue mich schon so unheimlich auf diese ewige Heimat. Mann, es wird ein ewiges Staunen geben, wer dort oben ankommt. Und ich werde mir von Jesus alles sagen und zeigen lassen. Diese ganzen dunklen Wege, die man gegangen ist, wo man nicht gewusst hat, Herr, wo geht's denn da überhaupt hin? Da wird er auf einmal Licht hineinbringen und wir werden nur noch ein anbetendes Staunen haben in der Ewigkeit. Mehr brauchen wir nicht. Haben wir noch die drei Psalmworte im Ohr? Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote befolge und lerne. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Ja, und wenn wir jetzt das so als Päckchen mit nach Hause nehmen, nimm es bitte nicht als einen bleischweren Klumpen mit, der dich nur runterzieht, ja, und das Auto anstatt 170 auf der Autobahn nur noch 120 fährt, weil der Bleiklumpen hinten draußen hängt und ja, du kommst nicht vorwärts. Nimm es einfach als ein Geschenk, dass wir so wertvoll Jesus sind, dass er uns nicht laufen lässt. Und er tut uns nie über unser Vermögen letztendlich prüfen. Das dürfen wir wissen. Amen.